Liebe Geschwister und liebe Freunde und liebe Gäste, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Und wer mich noch nicht kennt, ich heiße Klaus Günschel, bin verheiratet, habe 6 Kinder, bin jetzt 23 Jahre verheiratet. Das Thema ist Egoismus. Also ich brauche euch heute Abend nicht erklären, deswegen seid ihr auch nicht hier, wie schlimm die Welt ist. Und dass die Menschen normalerweise Egoisten sind. Ich glaube, das ist jedem klar, der hier sitzt. Ein kleines Kind wird geboren. Was macht es? Es sagt, meh, es schreit. Und es ist einfach der geborene Egoist. Kleine Kinder auf die Welt kommen, sind es Egoisten. Und sie fordern uns heraus und sie fordern einfach ihr Recht ein. Und sie fragen nicht den Vater oder die Mutter, wie geht es dir eigentlich, sondern sie fordern. Und das Bedrückende ist, dass sich das im Lauf des Lebens nicht legt. Sie ändern den Ton, sie ändern auch die Mittel und sie ändern die Wortwahl. Aber die Menschen, die uns umgeben, sind Egoisten. Wir leben in einer Welt, wo es Krieg gibt. Und ich finde das sehr interessant. Irgendwann stellen ja Kinder immer so eine Grundsatzfragen. Und das war bei uns vor einem Auto. Papa, warum gibt es eigentlich Krieg? Naja, habe ich ein bisschen rumgeeiert. Und da habe ich mich abends im Bett geärgert, dass ich keine gute Antwort gegeben habe. Und war dann ganz froh, dass ich einen Tipp bekam von einem Bruder, du guck doch mal nach Jakobus 4, wird die Frage gestellt. Vielleicht können wir das mal zu Anfang lesen. Jakobus 4, Vers 1. Wir werden also heute Abend doch ziemlich viele Bibelstellen lesen. Und ich hoffe, ihr habt noch die Kraft und die Konzentration, das alles mitzunehmen. In Jakobus 4, Vers 1 steht, woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher, aus euren Begierden, die in euren Gliedern streiten. Das ist der pure Egoismus. Einer will etwas haben von dem anderen. Ich kann mich noch lebhaft entsinnen, dass ich mal in ein Kinderzimmer kam. Da waren 2 Kinder, die spielten mit einer Lego-Eisenbahn. Die ist echt super. Da hat man so Schienen, steckt man zusammen, ist elektrisch, fährt richtig. Und da saßen sich so 2 Kinder gegenüber und die waren beide also verkrampft und verkeilt in ein Eisenbahnschienenteil, Augen zusammengekniffen und wollten beide das Teil haben. Da habe ich gedacht, warum spielen Kinder nur so gut die Welt der Erwachsenen nach? Hätten die sich rumgedreht, 2 Meter weiter geguckt, war ein riesen Haufen Eisenbahnschienen. Also sie waren auch noch faul. Sie hätten einfach nur aufstehen müssen und sich jeder eins holen. Aber das, was da lag, wollten sie haben. Und natürlich sagen wir uns irgendwann ist es vorbei, ja, Jens wird groß und der streitet dann nicht mehr um Eisenbahnschienen. Aber plötzlich ertappe ich mich, dass ich mich genauso verhalte, genauso primitiv, obwohl ich erwachsen bin, dass ich meine, ich möchte das aber jetzt haben. Woher kommen Kriege und Streitigkeiten? Aus euren Begierden, die in euren Gliedern streiten. Wir sind umgeben von Menschen, die sagen, mein Bauch gehört mir, wir treiben Kinder ab, wir machen das, weil ich das will, weil es mir gut gehen soll. Wir haben in unserer Welt, in der wir leben, eine Fülle von gestörten Beziehungen. Wir leben in so einem Dorf, wo wir ziemlich viel mitbekommen. Und da ist eine Frau, die wird plötzlich krank, sie bekommt Brustkrebs. Und der Mann packt die Woche darauf seine Sachen, obwohl er 13 Jahre mit ihr verheiratet war, und geht. Weil so hatte er sich seine Ehe nicht vorgestellt. Da kannst du doch verrückt werden. Da kannst du den Mann schnappen und durchschütteln, bis der wieder zur Normalität wird, oder? Aber der ist gegangen und der ist bis heute nicht zurückgekehrt. Das ist die Welt, in der wir leben. Und ich möchte dazu mal einen Vers lesen aus 1. Mose 4, wo deutlich wird, dass nach dem Sündenfall bei Adam das vielleicht noch nicht ganz so deutlich wird, aber bei Kain wird das sehr deutlich, dass er ein Egoist geworden ist. Wir lesen in 1. Mose 4, Vers 7, und Kain sprach zu seinem Bruder Abel und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Und der Herr sprach zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und er sprach, ich weiß es nicht. Bin ich meines Bruders Hüter? Und vielleicht muss ich jetzt nochmal so einen kleinen Vorspann machen. Es ist ja einfach gut, wenn wir darüber nachdenken, wie wir als Menschen leben können. Und ich finde, wir als Christen, wir müssen es den Menschen, die draußen sind, wieder sagen, wie sie leben können. Wenn natürlich die Leute bei uns nichts anderes sehen als bei sich selbst, dann können wir nicht so ganz gut überzeugend wirken. Aber eigentlich wissen wir es besser. Und wir wissen aus Gottes Wort, dass wir Menschen Beziehungswesen sind. Das ist ganz klar. Adam ist geschaffen, Adam ist alleine. Und Gott sagt, es ist nicht gut, dass Adam alleine ist. Ich werde ihm eine Frau geben. Und dann bekommt er ein echtes Gegenüber. Und das ist jetzt keine Neuigkeit, dass wir einfach verstehen, wir sind auf Beziehungen angelegt. Das ist ganz normal. Und Gott möchte das und Gott hat das in uns hineingelegt. Dass wir einfach mit einem Gegenüber kommunizieren können. Und das macht auch überhaupt unser Leben aus. Ich fand das mal sehr spannend, dass ein Bruder in einem Vortrag sagte, wie würdest du eigentlich Leben definieren? Na, jetzt können wir hier große biologische Sachen herleiten. Und er sagte dann, wie ich meine, eine sehr intelligente Definition, die ich mir sogar merken konnte. Leben ist eine Summe von Beziehungen. Das ist doch gut, oder? Alles das, was unser Leben ausmacht, ist eine Summe von Beziehungen. Und wenn ein Leben zu Ende geht, geht auch eine Beziehung zu Ende. Wenn wir sterben, dann gehen ganz viele Beziehungen zu Ende. Und wenn ein Ungläubiger stirbt, dann ist die Katastrophe noch größer. Also Leben ist Summe von Beziehungen. Und der Christoph sagte schon, dass wir in ganz vielen Beziehungen stehen. Nachbarschaft, Arbeitskollegen. Wenn wir verheiratet sind, natürlich mit unserem Ehepartner, mit Kindern, Verwandtschaft. Und natürlich in einem ganz besonderen Bereich in der Gemeinde, in der Versammlung. Überall haben wir Beziehungen. Und jetzt merken wir, dass es ziemlich viel knirscht. Es knirscht in Gemeinden, es knirscht in Familien, es knirscht in Ehen. Und wir fragen uns wirklich immer wieder, woran liegt das eigentlich? Warum sagt plötzlich jemand, ich habe keine Lust mehr und ich gehe? Und dann kriegen wir das Kribbeln und wir sagen, das kann doch nicht sein, das sind doch Christen und die können sich doch nicht einfach trennen. Und haben die das nicht besser gelernt oder was ist eigentlich los? Und das hat mich wirklich verfolgt. Und weil wir das immer öfter erlebt haben, dass Beziehungen so gründlich kaputt sind, dass ich mich gefragt habe, was ist denn eigentlich die Ursache auch in der Bibel und wo kann ich in der Bibel eine Antwort bekommen, wie kann ich denn wirklich eine Beziehung heilen? Oder was ist denn der Tod für eine Beziehung? Und diese Antwort gebe ich eigentlich vorweg und ich möchte das dann am 1. Korintherbrief zeigen, an ganz vielen Versen. Das ist mir wirklich, also ich habe mich gefreut über diese Entdeckung, dass Gott deutlich macht, dass wenn wir egoistisch sind, dass wir dann unsere Beziehung auch kaputt machen. Und wenn wir das mal verstehen, wer wir eigentlich als Christen sind und dass ein Christ prinzipiell kein Egoist ist und dass das dann total heilsam wirkt auf unsere Beziehungen, das ist wirklich meine Hoffnung, dass ich das lerne und dass euch das vielleicht eine Hilfe sein kann, ganz praktisch das so zu sehen. Ich möchte jetzt mal drei Stellen lesen von den Patriarchen, damit wir nicht so ein ganz schlechtes Gewissen kriegen, wo ich zeigen möchte, dass die alle egoistische Züge hatten. Wir fangen bei Abraham an. 1. Mose 12, Vers 13. Ich will damit zeigen, dass das also kein neues Phänomen ist und dass auch Menschen, die eine Begegnung mit Gott hatten, durchaus Egoisten sein können. Das ist ja das, was mich auch immer entsetzt, wenn ich selbst merke, das, was ich jetzt gemacht habe oder was ich gedacht habe, ist eigentlich egoistisch. Da steht in 1. Mose 12, Vers 13, da sagt Abraham zu Sarai, sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir wohlergehe um deinetwillen und meine Seele am Leben bleibe deinetwillen. Ja, lieber Abraham, was ist denn hier los? Du bist mit deiner Frau auf einem falschen Weg und statt dass du als der Mann deine Frau beschützt, denkst du dir irgendwas aus, was falsch war und dein Motiv ist, ich möchte am Leben bleiben. Das kann man ja vielleicht noch verstehen. Das ist so ein Grundreflex, auch bei Männern. Aber das Zweite ist, es soll ihm auch noch wohlergehen. Das ist Egoismus pur. Er kommt mit seiner Frau in eine Stresssituation, würden wir heute neudeutsch sagen. Und wie geht er damit um? Er stellt sich schützend vor seine Frau und sagt, er schießt mich zuerst. Nein, das macht er nicht. Er sagt, du musst das jetzt mal so machen. Du sagst, du bist meine Schwester, damit es mir wohlergehe und damit ich am Leben bleibe. Wie es dir dabei geht, ob du da vergewaltigt wirst oder was da mit dir passiert, das interessiert mich im Moment nicht so doll, weil es soll ja mir wohlergehen und ich will am Leben bleiben. Nicht wahr? Das ist falsch, oder? Eindeutig. Aber wir machen das. Und Abraham hat das gemacht. Ein zweites Beispiel, Isaak, in 1. Mose 27, das ist noch fataler. In 1. Mose 27, Vers 3 sagt Isaak: Und nun nimm doch dein Jagdgerät, deinen Köcher und deinen Bogen und geh hinaus aufs Feld und erjage mir ein Wildbret und bereite mir ein schmackhaftes Gericht, wie ich es gern habe, und bring es mir her, dass ich esse, damit meine Seele dich segne, ehe ich sterbe. 7-mal mich meiner Ich. Das ist Egoismus. Purer Egoismus. Und das ist natürlich schon mal ein bisschen wohltuend, ja, wenn wir die Patriarchen studieren, dass das bei denen vorkommt. Dass der Abraham so einen Aussetzer hat, wo er vollkommen vergisst, wozu Gott ihn eigentlich berufen hat. Ich möchte vom Jakob jetzt keine Beispiele vorlesen, weil das wäre ein abendfüllendes Programm, wo Jakob überall egoistisch ist. Der hat also nie irgendwo gescheut, ein Mittel aus der Trickkiste anzuwenden, um seinen Vorteil aus irgendeiner Beziehung herauszuholen. Da haben wir unsere drei Strategen, ja? Abraham, Isaak und Jakob, Egoisten. Kain, ein Egoist. Und jetzt ist die Frage, wie können wir heute damit umgehen oder was hören wir heute eigentlich? Und da möchte ich noch auf ein Detail hinweisen, was mir große Sorgen bereitet ist, nämlich das, dass in der Christenheit wir langsam auf einem Weg sind, wo wir den Egoismus kulturfähig machen. Es gibt also ganz viele christliche Bücher, die das Ich schmeicheln. Und die Krönung ist jetzt ein Buch, was rausgekommen ist vor einem Vierteljahr, von John Ortberg, das heißt Ich. Also ich will jetzt keine anderen Autoren hier sehr negativ bewerten, aber es gibt ganz viele Wohlfühlbücher inzwischen, christliche Wohlfühlbücher. Oder Bücher, die in die Richtung gehen, du bist was wert, du bist wertvoll, du bist einzigartig. Und ich denke durchaus, dass es in der Seelsorge Situationen gibt, wo Menschen so niedergeschlagen sind, und den Blick auch wirklich für Gott verloren haben, ihnen auch ihren Wert deutlich machen dürfen. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber wenn wir auf dieser Seite komplett vom Pferd fallen und unser Ich kultivieren, dann gehen wir einen direkt falschen Weg. Und das möchte ich auch zeigen im Neuen Testament, dass das wirklich falsch ist. Und wir wollen jetzt wirklich zum Thema kommen in 1. Korinther und zusammen einige Verse vorlesen, oder lesen. Und ich möchte anfangen mit 1. Korinther 6 und einfach an 8 oder 9 oder 10 Versen zeigen im 1. Korintherbrief, wer wir als Christen sind, wozu Gott uns berufen hat. Und das, was mich ja fasziniert an der Bibel, ist ja die Tatsache, dass wenn Gott uns Dinge zeigt in seinem Wort, dass es dann gut für uns ist, dass es wirklich gut für meine Beziehung ist. Also wir hatten jetzt noch Besuch von einem jungen Ehepaar, waren seit 7 Wochen verheiratet. Und es war interessant von ihnen zu hören, was sie sich eigentlich erhoffen von ihrer Ehe. Vielleicht darf ich so viel vorweg sagen. Ich bin wirklich überzeugt, dass wenn junge Leute heiraten, sie einfach verstehen müssen, sie heiraten, um einen anderen Menschen glücklich zu machen. Das ist das Gegenteil von Egoismus. Also wenn ich heirate, um meine Probleme zu lösen, um keine langweiligen Abende mehr zu haben, damit ich glücklich werde, damit ich ja auch ein erfülltes Leben habe, das wird jeder denken und das will ich dir auch gar nicht austreiben, aber das darf nicht dein Motiv sein. Sondern das Motiv ist, dass du heiratest, um einen anderen Menschen glücklich zu machen. Und ich finde, das ist eine Sache, die muss mal irgendwie im Kopf passieren, dass ich verstehe, ich bin nicht das Wichtigste auf der Welt, sondern ich bin dazu geschaffen, um eine Beziehung zu haben, um meine Aufmerksamkeit auf einen anderen zu richten. Und wenn man das mal verstanden hat, glaube ich, dass manches einfacher wird. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, wieso kommst du denn darauf, dass ich nicht in der Mitte meiner Pläne stehe und in dem, was ich eigentlich will, was ich vorhabe, meine ganzen Ziele. Es geht doch am Ende um mich. Nein, es geht nicht um dich. Wir lesen jetzt 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euer Selbst seid? Das ist doch eine ziemlich deutliche Sprache. Also Paulus schreibt an die Korinther, das war ja offenbar ein stolzes Volk, eine stolze Versammlung, die auch vielleicht ein bisschen eingebildet waren, und er muss sie sehr oft zurechtweisen. Und er sagt hier, darüber will ich jetzt nicht viel sagen, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt. Aber dann sagt er noch etwas, und dass ihr nicht euer Selbst seid. Oder andere Übersetzungen sagen, dass ihr euch nicht selbst gehört. Das ist genau das Gegenteil von Egoismus. Und das ist ja irgendwie mal eine Entdeckung wert, zu verstehen, ich gehöre mir nicht selbst. Ich weiß nicht, ob du das schon mal so gesehen hast, in dem Moment, wo du dich bekehrt hast, wo du Christ wirst, dass man wirklich mal realisiert, ich kann nicht über mein Leben verfügen. Es ist eine Lüge. Und wenn jemand zu mir kommt, und selbst wenn es ein Christ ist, und mir schmeichelt und sagt, Klaus, lass es dir gut gehen, pflege deine Seele, suche dein Recht durchzusetzen, dann ist das eine ungöttliche und eine unbiblische Ermunterung. Paulus sagt, denke dran, du bist nicht, ihr seid nicht euer Selbst. Und wieso hat er recht? Natürlich hat er erstmal recht, weil es da steht, aber es gibt auch eine sehr gute Erklärung dafür. Wir sind natürlich alle erlöst oder erkauft. Und jeder kennt solche Zeremonien auf dem Sklavenmarkt, wenn dort ein Sklave angeboten wird und dann bietet einer Geld, der geht heute für 15.000 Euro weg. Und ich kaufe den, ja, ich möchte den gerne haben. Und er hat auch ein Problem gehabt, der war verschuldet und alles Mögliche. Und er ist echt selig, dass er gekauft wird und seine ganze Schuld weg ist. Und dann kommt er zu mir und schüttelt das Pfötchen und sagt, vielen Dank, dass du mich gekauft hast. Und im Übrigen wünsche ich dir noch alles Gute. Und dann dreht er sich rum und geht. Und dann denke ich, ey, das war so nicht gedacht. Ich hatte dich ja gekauft und du gehörst jetzt mir. Und dann sagt er, das dachte ich, das ist an sich nur theoretisch so, aber nicht ganz praktisch. Aber wir als Christen, wir tun so, als geht uns das eigentlich nichts an. Da kommt Jesus Christus und wir danken diesem Herrn Jesus Christus jeden Sonntag mit größter innerer Bewegung dafür, dass er uns erlöst hat durch das kostbare Blut, dass wir erkauft sind und wir feiern das Abendmahl, wir erinnern uns daran und dann gehen wir raus aus der Tür und tun so, als geht uns das überhaupt nichts mehr an, als hätten wir da überhaupt nichts mit zu tun. Also ist das wie ein schlechter Film gewesen. Und das hat bei mir eine Weile gedauert, bis ich kapiert habe, das ist ja wirklich alles wahr. Also er hat mich ja wirklich erkauft. Und er hat ja wirklich bezahlt. Und ich war ja wirklich ein Sünder. Ich habe ja wirklich ein Problem. Also wenn ich wirklich ein Sünder bin, der wirklich erlöst werden muss, und wenn wirklich sein Blut fließen musste, und wenn dann Christus kommt und er sagt, du bist erkauft um einen Preis, und ich drehe mich dann um und sage, das war alles nett, was da passiert ist am Kreuz, aber an sich hat es für mein Leben überhaupt keine praktische Relevanz. Ich gehe raus und ich mache, was ich will. Da sagt Paulus zu den Korinthern, Moment mal, Freunde, seid ihr noch ganz gescheit? Ihr gehört euch doch gar nicht mehr selbst. Und das ist eigentlich so ein erstes Hilfsmittel, das ich verstehen kann, dass Egoismus jede Beziehung zerstören wird. Ein nächster Vers, 1. Korinther 1, Vers 4. Das ist so ein positives Beispiel von Paulus. Da sagt Paulus, ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Also Paulus ist ein echtes Vorbild für einen Mensch, der hingegeben lebt. Und er schreibt einen Brief. Und er schreibt den Brief nicht, weil er sich besser fühlen will, weil er irgendwo auch gut dastehen will vor den anderen, sondern er schreibt diesen Brief, weil er den Korinthern helfen will. Er sieht bei den Korinthern ein Problem und er schreibt ihnen einen Brief und er sagt, ich bete für euch. Und später erfahren wir in seinen Briefen, dass er Nacht und Tag gebetet hat. Er hat Sorge getragen für die Versammlungen. Er hat sich wirklich verzehrt. Und dann sagt er am Ende nicht, naja, also ich bin wirklich toll, ich bin schon ein besonderer Mensch, sondern wir können ruhig mal lesen, was er über sich selbst sagt, Epheser 3, Vers 8. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unergründlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Paulus heißt ja der Kleine. Und Paulus hat sich so klein gemacht. Er sagt, ich bin der Allergeringste aller Heiligen. Und ich glaube nicht, dass das Understatement war. Er hat sich nicht irgendwie künstlich klein gemacht und darauf gewartet, dass ihm jemand auf die Schulter klopft und sagt, Mensch, Paulus, du bist doch der Größte. So war das nicht gemeint. Er war wirklich von sich überzeugt, ich bin der Allergeringste aller Heiligen. Und da finde ich Paulus so ein Vorbild. Und dann schreibt er, wenn wir zur nächsten Stelle kommen, in Kapitel 2, Vers 2, denn ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und bei dem Vers möchte ich mal noch etwas länger stehen bleiben. Und hier macht Paulus irgendwie ganz deutlich, wie wir als Christen beschaffen sind. Paulus sagt, es geht mir nicht darum, dass ich etwas unter euch bin, sondern ich habe nur ein Ziel, ich möchte, dass Jesus Christus groß gemacht wird, und zwar er als gekreuzigt. Und das ist doch ein echtes Lebensprogramm. Also es geht nicht darum, dass ihr alles über mich wisst und was ich alles Tolles mache und meine nächsten Vortragstermine alle kennt und das möglichst alles, ja, das ist alles ganz toll, sondern es geht darum, dass Jesus Christus groß gemacht wird. Es geht überhaupt nicht um uns. Und ich vermisse so ein bisschen unter uns diese Denkweise. Und vielleicht dürfen wir die wieder mal kultivieren. Man hat es früher mal Bescheidenheit genannt, ja. Aber das ist auch nicht mehr innen. Also wenn du bescheiden bist, kommst du nicht mehr raus. Ja? Dann fällst du auch nicht mehr auf. Und ich war jetzt mal erschüttert über ein unchristliches Buch, was einfach mal exzellent war. Das heißt, vom Zauber des Privaten. Und da schreibt ein Berliner Journalist über die Gefahren des Facebook und von StudiVZ und von diesen ganzen Plattformen. Und er untersucht das und er sagt, es ist doch merkwürdig, dass wir Menschen, weil eben der Himmel über uns verschlossen ist und wir keine Beziehung zu Gott haben, dass wir händeringend um Aufmerksamkeit ringen und irgendwas uns ausdenken. Wenn wir Zahnschmerzen haben, dann müssen wir das im Internet veröffentlichen, damit es möglichst irgendeiner liest. Wo sollen wir sonst Aufmerksamkeit herkriegen? Jeder Schritt, den wir tun, jedes Foto, was wir machen, ob bekleidet oder unbekleidet, es kommt alles ins Internet. Wir entblättern uns völlig in der Hoffnung, irgendeiner sieht es mal. Und dieser ungläubige Mann schreibt, hört doch auf damit. Wenn ihr das macht, wenn ihr alles und jedes Millionen von Menschen mitteilt, seid ihr nicht mehr in der Lage, eine echte Beziehung, also eine echte Beziehung von Mensch zu Mensch überhaupt noch zu leben. Und der hätte ich fast in die Arme genommen. Also ich habe den dann einen langen Brief geschrieben, jetzt vor 14 Tagen, aber er hat leider noch nicht geantwortet. Weil es ist ein Hilfeschrei eines Ungläubigen, der sagt, wenn wir doch nur Gott hätten, dann hätten wir eine Identität und dann bräuchten wir nicht Facebook oder StudiVZ. Dann könnte ich darauf verzichten, weil dann habe ich ja einen Wert als Mensch. Aber weil ich ein Zufallsprodukt bin und weil der Himmel über uns verschlossen bin und weil die Christen, die ich kenne, überhaupt kein glaubwürdiges Leben leben und das für mich deswegen keine Alternative ist, deswegen leide ich jetzt darunter und muss irgendwie um Aufmerksamkeit ringen. Wenn wir Christen da jetzt mitmachen, in diesem Wettlauf um Aufmerksamkeit bekannt zu werden, unser Name muss doch irgendwann mal genannt werden, dann werden wir unglücklich, wir werden wirklich unglücklich. Und Paulus bringt das hier auf den Punkt, denn ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Wir sind einfach nur Boten. Und wie wir heißen und was wir tun, es ist völlig egal. Und durch uns soll der Name des Herrn groß gemacht werden, den wir verkündigen. Und das macht doch eigentlich Freude. Und wenn wir anfangen, mal nicht egoistisch zu sein, sondern mal an den anderen zu denken, dann werden wir so viel Freude und so viel Genugtuung auch erleben, dass wir uns eigentlich ärgern über jeden Tag, an dem wir unsere eigene Ehre gesucht haben. Eine weitere Stelle, Kapitel 3, Vers 5. Da schreibt Paulus, wer ist denn Apollos und wer ist Paulus? Diener, durch die ihr geglaubt habt, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Das ist eine deutliche Sprache. Paulus sagt, was wollt ihr denn eigentlich von mir? Warum nennt ihr euch denn nach meinem Namen? Seid ihr noch ganz gescheit? Ich bin doch nur ein Diener. Oder er schreibt an die Epheser, ich bin der Allergeringste aller Heiligen. Und ich muss nochmal sagen, ich glaube, dass unsere Welt so verdorben ist und so auf dem Trip ist, groß zu werden, möglichst etwas mehr zu scheinen, als man wirklich ist, dass wir als Christen uns das wirklich fest vornehmen müssen. Ich möchte nichts dafür tun, um groß zu werden. Also wenn Paulus schon schreibt, wer ist denn Apollos und wer ist denn Paulus? Liebe Freunde, es geht nicht um Paulus, sondern ich habe auf dem Herzen nichts zu wissen als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Was hat das jetzt mit Ehe zu tun? Ich finde einfach mal sehr viel oder mit Familie. Es ist doch ein ganz wesentlicher Unterschied, ob ich jetzt in der Ehe und in der Familie, in der ich mich aufhalte, diesen Geist produziere, dass wir groß werden. Und dass wir uns behaupten und dass wir zu unserem Recht kommen. Oder ich schaffe es, uns klar zu machen, dass wir besser damit leben, wenn wir aufeinander Rücksicht nehmen. Oder wenn ich mich mal überwinde und gehe in die Küche und sage der Mutter, du, kann ich dir noch irgendwas helfen? Dass wir überhaupt mal einen Gedanken daran verschwenden, kann ich mich nicht auf den anderen ausrichten? Kann ich nicht fragen, was ihm gut tut im Moment? Habe ich ein Auge dafür, wenn in der Gemeinde einer sitzt und dem rollen plötzlich die Tränen runter. Dann kann ich doch nicht einfach rausgehen und denken, naja, der hat irgendwie eine Tränendrüsenentzündung oder so. Der hat sicherlich ein Problem. Und dann müsste ich ihn vielleicht mal fragen, du, was ist eigentlich mit dir? Und nicht rausgehen zu meinem Nachbarn, sondern ich wird doch rumgeheult. Wir bringen in der Beziehung wirklich ziemlich viel fertig. Dann kommen wir zu Kapitel 4. Also die ganzen Verse, die ich euch jetzt vorlese, die haben mich so begeistert, weil ich manchmal denke, der ganze erste Korintherbrief ist ein Brief gegen Egoismus. Dass wir das einfach mal verstehen. 1. Korinther 4, ich lese ab Vers 6. Dies aber, Brüder, habe ich auf mich selbst und auf Apollos gedeutet, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, nicht über das hinaus zu denken, was geschrieben ist, damit ihr euch nicht aufbläht für den einen gegen den anderen. Denn wer unterscheidet dich? Jetzt kommt so ein ganz besonderer Satz. Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Habt ihr den Vers schon mal richtig durchdacht? Ich meine, das ist doch eine totale Absage an jede Form von Stolz. Jetzt kommt Gott zu euch und zu mir und er sagt, lieber Klaus, was hast du, das du nicht empfangen hast? Bist du für irgendwas stolz? Oder du denkst, du bist ein toller Hecht, hast einiges gut hingekriegt, natürlich. Wenn man mal irgendwas baut, ein Gartenhaus, und es steht nach 4 Wochen noch, kann man sich freuen. Ja, habe ich hingekriegt. Gott hat kein Problem damit, wenn wir uns über unsere Arbeit freuen. Gott hat sich auch gefreut. Er hat 6 Tage gearbeitet und hat gesagt, jetzt ruhe ich aus. Es ist sehr schön geworden. Das ist damit nicht gemeint. Aber wenn wir anfangen und posaunen unseren Namen heraus um das, was wir vermeintlich getan haben, dann kommt Gott und er sagt, du, ich wollte noch mal eine Frage stellen. Hast du eigentlich etwas, was du nicht empfangen hast? Und dann wären wir plötzlich so klein und mickrig und denken, ja, tatsächlich, ich habe ja alles empfangen. Ich bin nackt geboren, ohne Geld, ohne alles, ohne Verstand. Also da war ein bisschen was drin, aber das ist dann größer geworden. Aber alles, was ich tue, dass ich reden kann, dass ich arbeiten kann, dass ich Entscheidungen treffen kann, dass ich irgendwas machen kann, ich habe alles empfangen. Und das macht doch nochmal deutlich, worauf bin ich denn eigentlich stolz? Wir hatten jetzt eine American Church of Berlin bei uns auf dem Meierhals. Das waren also amerikanische Christen. Die haben so ein paar Tage auch Bibelarbeit gemacht. Und da sollte ich eine Andacht halten. Und man merkte irgendwie an dem Umgang, das ist ein ganz stolzes Völkchen. Ja? Und es ging immer um Obama hin, Obama her und so. Da dachte ich, Mensch, wie kannst du dem mal richtig einen verpassen? Und dann haben wir eine Andacht gehalten und da habe ich über Yes, we can gesprochen. Ich sage, wisst ihr, es gab einen König, der hat gesagt, wir können nicht. Und jetzt müsst ihr Amerikaner einfach mal wählen zwischen Obama und Josaphat. Josaphat sagt, wir wissen nicht, was wir tun sollen und in uns ist keine Kraft. Und der andere sagt, ich kann. Es ist dumm. Es ist einfach dumm, einen König zu wählen, der sagt, ich kann, obwohl er weiß, er kann es nicht. Er kann es auch wirklich nicht. Wir können es überhaupt nicht. Sondern wir müssen einen ganz anderen Weg gehen. Wir müssen zu Gott kommen, wir müssen zu Gott sagen, Gott, wir können es nicht. Soll ich Vorträge halten? Gott, ich kann es nicht. Ich kann es wirklich nicht. Das ist ein ganz schreckliches Dilemma. Wir können es nicht. Und in uns ist auch keine Kraft. Woher denn? Und dann kommt Gott und gibt seine Kraft. Und wenn du ein Kind bekommst, das ist ja irgendwas Spannendes. Und wo wir unser erstes Kind bekommen haben, das war so klein und zerbrechlich. Und dann liegt es da in so einem fertig geschmückten Kinderbett, alles ganz toll. Und dann denkst du, Mensch, was machst du denn jetzt damit? Du hast ja überhaupt keine Ahnung. Du weißt ja nicht, wie du das machen sollst. Und da kann man nur wie Manoah nochmal zu Gott beten und sagen, so pass auf, wenn du uns schon ein Kind schenken willst, dann zeig uns bitte, vielleicht können wir das mal lesen, so mal zwischendurch ein kleiner Tipp für alle werdenden Eltern. Richter 13, Vers 12. Und Manoah sprach, wenn nun dein Wort eintrifft, was soll die Weise des Knaben sein und sein Tun? Da war doch sehr intelligent von Manoah. Er sagt, Gott, jetzt schenkst du uns ein Kind. Ich wollte dir mal eben mitteilen, wir sind damit völlig überfordert. Du musst uns dazu auch noch die Gebrauchsanweisung geben. Du musst uns einfach sagen, was wir tun sollen damit. Und da kann man Gott wirklich fragen. Man kann Gott fragen, was soll ich jetzt damit machen? Denn du kriegst früher oder später das Flattern. Du weißt nicht, was du machen sollst. Und da sind wir mit unserem Latein als Eltern schnell am Ende und brauchen einfach Gottes Hilfe. Und das, dieser Vers in 1. Korinther 4, Vers 7, der kann schon mal sehr ernüchternd sein. Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Ist ja bald Weihnachten und da hat mein jüngster Sohn die Angewohnheit, zu mir zu kommen und immer 10 Euro zu haben. Ich sage, warum willst du 10 Euro haben? Er sagt, ja, ich möchte was zu Weihnachten schenken. Ich sage, das ist sehr schön. Dann kriegt er von mir 10 Euro und schenkt mir was zu Weihnachten. Er ist stolz wie ein Paradiesvogel, dass er mir ein Geschenk schenken kann. Aber ich werde ihm dann mal in 20 Jahren sagen, du, das war ziemlicher Unsinn, weil das Geld war ja von mir. Aber genau so stellen wir uns an. Wir kommen zu Gott und wir präsentieren irgendwas und sagen, Gott, sind wir nicht toll? Und dann sagt Gott, hör mal zu, das Geld habe ich dir da vorher gegeben. Das kommt doch alles von mir. Worauf bist du eigentlich stolz? Und das ist so eine heilsame Lektion, dass wir wegkommen von unserem ekelhaften Egoismus. Dass wir denken, wir haben die Dinge in der Hand, dass wir das hinkriegen und dass wir groß sind. Eine weitere Stelle aus Kapitel 9, Vers 12. Ich lese 1. Korinther 9, Vers 11. Wenn wir euch das Geistliche gesät haben, ist es etwas Großes, wenn wir das euer Fleischliches ernten? Wenn andere dieses Rechtes an euch teilhaftig sind, nicht vielmehr wir? Aber wir haben von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht, sondern wir ertragen alles, um dem Evangelium des Christus kein Hindernis zu bereiten. Ich glaube, dass das auch sehr, sehr oft vorkommt in unseren Beziehungen, dass wir sagen, du, ich habe ein Recht darauf. Und es kann sein, du hast vielleicht wirklich ein Recht darauf. Wir haben so viele Rechte. Und über unsere Rechte wissen wir bestens Bescheid. Und hier geht Paulus einen Weg und er sagt, ich habe ein Recht und ich verzichte auf mein Recht. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Über die haben wir vielleicht noch nicht nachgedacht. Aber man könnte ja mal auf sein Recht verzichten. Und wenn ich vor allen Dingen an Schwestern denke, die großen Familien vorstehen von ihren Kindern, dann könnten die zwar abends immer auf den Zettel schreiben, was sie alles für Rechte hätten und was sie auch für Wünsche haben. Aber das kannst du am nächsten Tag alles wieder vergessen. Sie kommen eh nicht dazu. Also meine Frau hätte wahrscheinlich ein gutes Recht gehabt, sich öfters mal zu erholen oder hätte ich ihr wirklich auch gewünscht, aber das war einfach nicht drin, die letzten 20 Jahre. Es ging nicht. Wenn ich an meine Mutter denke, was hat die alles für Rechte gehabt? Wenn die ihre Rechte alle wahrgenommen hätte, wo wäre ich denn heute? Ist auch wieder egoistisch, ja? Nein, sie hat von ihrem Recht überhaupt keinen Gebrauch gemacht. Die hat zu Hause gesessen. Nein, sie hat kein Zuhause mehr gehabt. Sie hat zwei kleine Söhne gehabt. Und war auf der Flucht und sie hat einfach gewartet, dass ihr Mann wiederkommt. Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und sie hätte ja auch sagen können, ich habe erst Recht, einen anderen Mann zu nehmen. Vielleicht kommt er gar nicht wieder. Sie hat doch viele Rechte gehabt. Nein, sie hat gewartet, bis es irgendwann mal unten klingelt und dann stand er wirklich da. Was haben wir alles für Rechte? Wir wissen sehr gut darüber Bescheid. Aber es gibt auch die Variante, auf unser Recht zu verzichten. Und ich möchte am Ende der Stunde, das heißt also ungefähr in einer Viertelstunde, auf den Herrn kommen, das geht gar nicht anders. Also wenn wir über Egoismus reden, möchte ich gerne am Ende, dass ihr nochmal 10 Minuten aufpasst. Und wir können eigentlich nur von dem Herrn richtig lernen, was es bedeutet, Egoismus abzusagen. Und auf dem Weg sind wir jetzt, wir arbeiten uns da langsam hin. Kapitel 10 noch, Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder irgendetwas tut, seht zu, dass ihr zu eurem Recht kommt. Nein, es steht nicht da. Tut alles zur Ehre Gottes. Und hier wird es ganz praktisch. Es geht um Essen und Trinken. Machen wir 3-4 Mal täglich. Es geht um ganz banale Sachen. Und da fängt es an, dass Gott sagt, mach es doch nicht, dass du zu deinem Recht kommst. Auch diese Dinge tu zur Ehre Gottes. Und ich finde das wirklich eine echte Befreiung. Das gelingt mir also überhaupt nicht immer. Aber wenn man mal verstehen kann, dass ich nicht die Mitte des Lebens bin, sondern dass Christus die Mitte ist. Es geht nicht um mich. Es geht nicht darum, dass ich mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Wünschen, dass ich alles befriedigt bekomme. Es geht darum, dass die Menschen, die Gott um mich gestellt hat, dass die gesegnet werden. Und es geht schlussendlich darum, dass Gott die Ehre bekommt. Und das befreit dich von diesem ekelhaften Drang, immer wieder deine Rechte einzuklagen. Dich zu beschweren, dass du nicht beachtet worden bist. Und wie der mich wieder angeguckt hat heute. Und der hat mich nicht angeguckt. Also bei manchen kannst du auch machen, was du willst. Guckst du an, guckst du nicht an. Du machst immer irgendwas falsch. Und das ist eine Gattung von Menschen, die sind auf ihre Rechte bedacht. Ich habe das Recht, dass der mich freundlich anschaut. Das ist einfach mein Recht. Und wenn er das nicht macht, dann komme ich 4 Wochen nicht mehr. Dann werden sie schon sehen, was sie haben. Ob ihr esst oder trinkt oder irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und jetzt noch einen Vers aus 2. Korinther 5, Vers 15. Und er ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Ich meine, das ist eigentlich ein Vers, der gehört auf den Nachttisch. Da ist alles drinnen. Er ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Ihr kennt bestimmt die Geschichten von dem alten Zinzendorf. Da gab es eine echte Erweckung in der heutigen Lausitz. Herrenhut kann man noch besichtigen. Und nachdem die Leute sich bekehrt haben und die hatten wirklich gesäuft unter ihrer Sündenlast, dann war sofort ihr erster Gedanke, wir müssen jetzt zu denen gehen, die das noch nie gehört haben. Dem war das sofort klar. Also wir können nicht weiter sitzen bleiben und uns freuen, dass wir alles gehört haben und das gehört nur alles uns, sondern wir müssen los. Und dann haben die, das waren auch wirklich einfältige Menschen, dann hat der Zinzendorf, wissen wir, wie der hieß, den Kammermoor eingeladen. Der hat jedenfalls Kontakte gehabt nach Afrika und die hatten da ja schon wirklich, obwohl die kein Internet und nichts hatten, erstaunliche Kontakte. Der Zinzendorf hat jedenfalls gesagt, ich muss den Leuten mal einen Neger vorführen. Damals durfte man noch Neger sagen. Also kam der Kammermoor. Oder der hat schon in Deutschland gewohnt. So genau kenne ich die Geschichte auch nicht. Jedenfalls kommt der Kammermoor in die Herrenhuter Gemeinde und dann erzählt er von seinem Zuhause, dass da ganz viele Leute sitzen, die noch nie was von Christus gehört haben. Und dann haben zwei sich hinten in der dritten Reihe angestoßen und haben gesagt, wir packen heute Abend und dann gehen wir los nach Afrika. Die hatten keine Ahnung, wie weit das ist, wo das überhaupt liegt. Sie wussten nur, sie müssen erstmal nach Lübeck und da oben gibt es Schiffe und die können sie dann da runterbringen. Aber die sind wirklich los und die beiden sind wirklich in Afrika angekommen. Das ist so eine unglaubliche Geschichte. Und da habe ich gedacht, warum brauchen wir so lange? Ja, haben wir so lange Verarbeitungswege, bis wir begreifen, dass der Herr einen Impuls gibt und es kommt unten in den Beinen an, dass wir wirklich losgehen. Es ist wirklich eine Absage an den Egoismus. Und er ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Und die Frage ist ja jetzt an uns, wie stark beeindruckt uns der Herr, dass wir wirklich für ihn gehen. Ich glaube, dass das der Knackpunkt ist. Was für eine Beziehung habe ich zu Jesus Christus? Was ist er mir als Mensch und als Erlöser wirklich wert, dass er mich so überzeugt, dass ich wirklich für ihn lebe? Das bedeutet nicht, dass jeder nach Afrika gehen muss. Ich werbe auch immer sehr für die Uckermark. Wir haben wahrscheinlich in der Uckermark mehr Gläubige als in ganz Afrika. Es gibt überall, in allen Gegenden, Landstriche, wo dringend nötig Christus verkündigt werden muss. Aber es geht auch nicht nur darum, dass Christus verkündigt wird, es geht darum, dass Gottes Volk gestärkt wird. Es gibt also im Reich Gottes unendlich viele Aufgaben. Und es braucht da auch keinen Arbeitslosen zu geben. Jetzt möchte ich noch etwas sagen über den Herrn Jesus und vielleicht dazu noch aus Philipper 2 lesen. Denn die Frage ist ja jetzt, wie hat unser großes Vorbild, der Herr Jesus Christus, gelebt? Und wenn irgendjemand einen Grund hatte, sich groß zu machen auf der Erde, dann war es doch Jesus Christus, oder? Also wenn du mal Hebräer 1, Vers 1 bis 3 liest und dann mal die Bibel hinlegst und 10 Minuten nachdenkst, dasselbe nochmal liest und dann die Bibel wieder hinlegst, dann denkst du, das kann ja überhaupt nicht sein. Was muss denn das für eine Person sein? Er ist der Erbe aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat. Der Abglanz seiner Herrlichkeit, der Abdruck seines Wesens seiend, alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend, nachdem er durch sich selbst die Reinigung der Sünden bewirkt, sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät in der Höhe. 7 Herrlichkeiten. Jetzt lass mal jede Herrlichkeit auf dich wirken. Das ist doch ein Hammer, die Verse. Alleine der Erbe aller Dinge, das ist mein Herr, der kommt auf die Erde. Und dann steht in Philipper 2, Vers 6, Jesus Christus, ihr kennt den Vers alle auswendig, der, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm. indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Wenn jemand sich zu nichts macht, zu weniger kann er sich nicht machen. Und der Herr ist einfach unser Vorbild. Er hat jede Ehre abgelehnt. Er hat einfach nur gearbeitet. Der ist früh aufgestanden, beten gegangen und hat gesagt, ich muss danach predigen, ich muss durch Samaria ziehen, ich muss das alles machen. Und als er dann mit 33 oder 34 vielleicht so viel gearbeitet hat, dann hätte er dann mit gutem Gewissen sagen können, jetzt gehe ich wieder zurück. Das sollen die erstmal nachmachen. So viel arbeiten, so hingegeben, kein falscher Gedanke, keine falsche Tat. Nein, dann geht der Herr noch ans Kreuz. Er macht sich zu nichts. Und mich hat immer sehr beeindruckt die Tatsache in den Evangelien, das möchte ich zum Schluss lesen, aus Markus, wo der Herr Jesus dieses Mahl einsetzt, in Markus 14. Und da heißt es in Markus 14, Vers 22, nehmt, dies ist mein Leib. Ich habe das mal mir einfach rausgeschrieben. In Matthäus heißt es, nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und in Markus ist so die kürzeste Formel. Nehmt, das ist mein Leib. Das heißt, der Herr Jesus ist das totale Gegenteil von Egoismus. Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, die verloren sind. Und dann kommt der Herr und hat kein Portemonnaie in der Tasche. Er reitet auf einem geborgten Esel. Er feiert das Abendmahl in einem geborgten Raum. Und alles, was er noch hat, das sind seine Kleider und das ist sein Körper. Das war alles, was er als Mensch besessen hat. Und als er zum Kreuz geht, dann nehmen sie ihm seine Kleider weg und seinen Körper gibt er ans Kreuz. Konnte er mehr geben? Nein. Ich meine, das muss uns doch mal irgendwie durch und durch gehen. Wir glauben an den Herrn Jesus Christus. Und die Leute draußen auf der Straße, die nennen uns Christen. Und sie nennen uns deshalb Christen, weil wir Christus so ähnlich sind. Und jetzt ist die Frage, sind wir das wirklich? Sind wir wirklich Christus ähnlich? Für mich ist das Feiern des Abendmahls, jetzt möchte ich ja keine theologische Diskussion losbrechen, wir machen das aus einem anderen Grund, gebe ich zu. Aber es passiert mir oft, wenn ich da sitze und das Brot in der Hand habe, dass ich denke, Herr, du hättest nicht mehr machen können. Es wäre unmöglich, was hätte er denn noch machen wollen? Er gibt alles, was er hat. Und deswegen ist das so eine Einladung an uns, auch wirklich zu verstehen, dass das für uns als Christen ein guter Weg ist, wenn wir aufhören, Egoisten zu sein. Und dass das für unsere Beziehungen in der Ehe und in der Familie und auch in der Gemeinde sehr, sehr heilsam sein kann. Wenn wir plötzlich eine Gemeinschaft von Menschen werden, wo der eine auf den anderen bedacht ist und nicht dahin kommt, und dort eine Stunde mit finsterer Miene sitzt und rausgeht und sagt, und es hat schon wieder gezogen. Das kann natürlich sein, das kann man ja irgendwie lösen, das Problem. Ja? Aber das ist doch nicht der Grund, warum wir zusammen sind. Sondern wir sind fixiert auf eine Person. Und diese Person, die gibt uns einfach in der ganzen Bibel Unterricht dafür, dass der Egoismus der beste Weg ist, unsere Beziehungen zu vergiften. Jetzt könnte man sagen, okay, jetzt gehen wir nach Hause. Alle keine Egoisten mehr, aber wenn ich meine ganzen Rechte aufgebe, wenn ich bloß noch für die anderen da bin, dann mache ich mich doch zum Max, oder? Und die Frage, die möchte ich mit euch zum Schluss besprechen. Markus 10. Die hat den Petrus auch bewegt. Und wir sind ja immer froh, dass wir Petrus haben. Das ist so der Klassensprecher, der Jünger. Der geht immer zum Herrn und spricht das aus, was die anderen gedacht haben. Markus 10, Vers 28. Petrus fing an, zu ihm zu sagen, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Also mehr sagt er nicht, aber was er sagen wollte, wird deutlich. Er sagt zum Herrn, du, wir sind keine Egoisten mehr, wir haben alles aufgegeben, wir haben alles verlassen, aber also die Gefahr ist schon irgendwie, dass wir uns hier zum Max machen. Ja? Also ich helfe meinen Nachbarn, ich verborge meinen Betonmischer, ich mache dem alles, ich mache dem alles, ich... Naja, also das kann es ja auch nicht sein, ja? Und meiner Frau auch noch alles recht zu machen, meinen Kindern auch. So ein Gedanke kommt natürlich bei uns. Und Gott weiß das auch. hat es extra aufgeschrieben, die Geschichte. Und dann gibt er eine sehr tröstliche Antwort. Jesus sprach, wahrlich, ich sage dir, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meine und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Das ist ein Lebensprogramm. Der Herr Jesus gibt dir so guten Unterricht. Er sagt, es ist ein Prinzip. Wenn du dich ein bisschen ärgerst, Petrus, dass du jetzt deine Hütte da verlassen hast und das halb verfaulte Boot vielleicht, oder dass du jedenfalls jetzt das aufgegeben hast und willst mir nachfolgen. Und du denkst jetzt schon die ganze Zeit dabei, was wäre, wenn ich mein Boot wieder hätte und zu meinem Vater zurück könnte und mein Haus wieder hätte. Eins kannst du sicher sein, wenn du etwas aufgibst für den Herrn, kriegst du das hundertfach zurück. Und ich glaube, dass das ist einfach wahr. Und das bedeutet auch nicht so ein ewiger Trost für das Jenseits, dass Gott uns dann alles da wiedergibt. Nein, das verleiht unserem Leben eine besondere Qualität, wenn wir anfangen oder aufhören, Egoisten zu sein. Das hat jeder von euch erlebt. Ich bin ja noch ziemlich jung, auch nicht mehr, aber so ein Zwischending, ja. Und es gibt auch noch Ältere. Und die haben das vorgelebt, wenn man etwas gibt, wenn man sich dem anderen zuwendet, wenn man Zeit hat, wenn man nicht sich selbst zuerst sucht, dass man dann so reich gesegnet wird. Und das wünsche ich uns. Und ich wünsche uns auch, dass der Herr wirklich die Motivation ist. Er ist gekommen und ist ein Mensch geworden, der sich zu nichts gemacht hat. Kleiner kann man nicht werden. Und wenn unser Herr, nachdem wir uns benennen, so klein geworden ist, dann haben wir kein Recht, uns aufzublähen und aufzublasen.